Hallo und herzlich willkommen. Wenn Sie zu dick sind, dann gibt es immer die Möglichkeit, wenn man es bekommt, sowas wie Ozempic zu nehmen. Aber wenn man zu süchtig ist, dann eventuell auch. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich finde toll, dass du das Thema vorgeschlagen hast. Ich glaube nicht, dass ich die Studie kenne, von der du berichten möchtest. Aber was ich weiß, ist, dass man festgestellt hat, dass viele Menschen, die gar kein Übergewicht haben oder nicht mehr Übergewicht hatten, nachdem sie sowas wie Ozempic oder Wegovy genommen haben, gesagt haben, sie möchten trotzdem auf der Droge bleiben, weil sie so viele andere positive Veränderungen an ihrem Verhalten bemerken. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, was du heute zu berichten hast, genau auch in diese Kerbe haut.
Ja, tut es. Es geht um die Abnehmspritze und es geht darum, dass es jetzt gerade eine Studie gibt, die du da nicht kennen kannst, weil die jetzt wirklich gerade erst rausgekommen ist, vor, ich weiß nicht, einer Woche oder irgendwie sowas, in der sie genau eine andere Wirkung von Semaglutid untersucht haben. Und das ist die Wirkung auf Alkohol. Mhm. Und das ist natürlich interessant, weil wie wirken denn diese Abnehmspritzen? Die wirken ja, indem sie auf bestimmte Rezeptoren wirken. Diese Rezeptoren sind vor allen Dingen im Darm und auch in der Bauchspeicheldrüse, sogenannte GLP-1-Rezeptoren. Die sind aber auch im Gehirn. Und sie steuern ja sozusagen auch das Suchtverhalten. Und sie sind auch in dem Bereich des Gehirns, wo tatsächlich Motivation, Sucht und Ähnliches gesteuert wird. Also da ist eine gewisse Plausibilität zunächst mal in der Annahme, da könnte es auch eine Wirkung geben. Und die Studie besteht jetzt einfach darin, dass die 108 schwere Trinker rausgesucht haben, Frauen und Männer in fast identischer Zahl. Die hatten im Durchschnitt 17,2 schwere Trinktage pro 30 Tage. Das heißt, die haben sich mehr als jeden zweiten Tag wirklich die Kante gegeben. Und sie haben in der Summe in dieser Zeit 2 Kilogramm reinen Alkohol konsumiert. Das kommt mir erstaunlich gering vor.
Naja, wahrscheinlich nicht 2 Liter Getränk, 2 Liter reinen Alkohol.
Ja, ja, schon. Aber wenn du jetzt voraussetzt, Wein hätte 10, bei 10% wären das dann eben nur 20 Liter Wein. Kommt mir wenig vor. Aber jedenfalls, die Leute mussten einen Body Mass Index von über 30 haben, also adipös sein. Und in dieser Gruppe von diesen 108 Leuten gab es 85% schwere Alkoholkranke.
Ich habe die KI gefragt, ich weiß nicht, ob sie das Richtige sagt, aber sie sagt, je nach Alkoholgehalt haben wir 22 bis 30 handelsübliche Weinflaschen, wäre das umgerechnet.
Ja, pro Monat klingt mir für einen schweren Trinker nicht so viel, aber...
Aber jeden zweiten Tag 1,5 bis 2 Flaschen wären das. Zumindest sehr regelmäßige Trinker, sagen wir mal so, ne?
Genau. So, und jetzt ist es so, Ausschlusskriterium oder Einschlusskriterium war eben, also, sie müssen motiviert sein. Du kriegst niemanden, der ein Alkoholproblem hat, dazu, den Alkohol zu reduzieren, wenn er es nicht will. Sie mussten adipös sein. Das hat vermutlich damit zu tun, dass man Leuten, die nicht adipös oder sogar eher dünn sind, diese Spritzen nicht zumuten wollte. Dann dürften sie keinen Diabetes haben. Das hat vermutlich einfach damit zu tun, dass bei Diabetes diese Spritze also auf noch nicht kalkulierbare Weise eingreift. Sie durften keine schweren anderen Süchte haben. Ich glaube, Rauchen, Zigarettenrauchen war kein Ausschlusskriterium, aber keine schweren anderen Drogenabhängigkeiten und keine schweren psychischen Störungen, wenn man jetzt mal den Alkoholmissbrauch nicht als schwere psychische Störung nimmt. Und diese Leute wurden dann eingeschlossen in die Studie. Und diese Leute bekamen dann 26 Wochen lang einmal pro Woche diese Abnehmspritze. Langsam aufdosiert, wie das eben auch bei Behandlung von Fettleibigkeit gemacht wird, einmal pro Woche. Man fängt niedrig an, man dosiert es dann bis in den Bereich, den man will, beziehungsweise in den Bereich, wo die Nebenwirkungen zu heftig werden. Und dann hört man an der Stelle auf, gibt also die Spritze weiter, aber steigert sie nicht weiter. Und wichtig ist, sie bekam mehrmals in dieser Zeit, also viele Male in dieser Zeit, eine kognitive Verhaltenstherapie. Also sie führten längere Gespräche mit einem pragmatischen Psychiater, der ihnen Tipps gab, wie sie mit dem Alkoholproblem ganz pragmatisch besser umgehen können.
Bei der Verhaltenstherapie ging es nur ums Trinken?
Soweit ich weiß, ging es nur ums Trinken. Es wurde nichts anderes gesagt. Ich glaube, es ging primär ums Trinken, ausschließlich ums Trinken, wie auch immer. Gut, und jetzt gab es eine Placebo-Gruppe natürlich. Also es gibt ja immer eine Wirkung auch von diesem um die Leute kümmern und diese Zuwendung und die Gespräche mit dem Psychiater und auch der Willen, dass da jetzt was passiert und auch der Glaube, dass was passiert, muss ja immer getrennt werden von dem, was das Medikament richtig nackt rein das Medikament leistet. Das heißt, die Hälfte von den Leuten waren in der Placebo-Gruppe und die anderen waren in der richtigen Gruppe. Lustig war, dass man das unterscheiden konnte bei der Medikamentengabe. Die bekamen nämlich eine Augenbinde umgebunden, einen Kopfhörer aufgesetzt und hörten Musik, während man ihnen die Spritze gab. Es ist so, dass diese Abnehmspritze, ich hatte sie noch nicht in der Hand, ich weiß es nicht, aber das sind so Pens, die musst du nicht spritzen wie eine normale Spritze. Da musst du einen Knopf drücken sozusagen und dann macht's Buff und dann ist die Spritze drin und auch wieder draußen. Und Augenbinde und Kopfhörer, damit du das Klickgeräusch des Pens nicht hörst. Weil sonst weißt du ja, aha, ich bin in der richtigen Gruppe. Oder du weißt, aha, ich habe nichts gehört, weil Probanden können ganz schön klug sein. So, und nachdem du dann eben mit Augenbinde und Kopfhörer die Spritze bekommen hast, welche auch immer, also entweder das Medikament, Semaglutid, oder eine Kochsalzlösung. Kochsalzlösung, damit das Gewebe möglichst gar nicht reagiert, du keine Reizreaktion hast oder so. Da ist dann genauso viel Kochsalz drin, wie auch in der Körperflüssigkeit in dem Zwischenzellraum und überall drin ist, sodass du da eigentlich nichts merkst. Und dann hast du eben 26 Wochen lang diese Spritze gekriegt. Und das Ergebnis war irre. Das Ergebnis war wirklich beeindruckend, weil die Anzahl der schweren Trinktage, und das ist ja auch ein Indikator für schweren Alkoholismus, also die schweren Trinktage, nicht das Dauertrinken, das Spiegeltrinken, sondern möglicherweise die Exzesse. Der Rückgang der schweren Trinktage betrug 41% danach. Und das ist natürlich eine riesengroße Zahl. Wird jetzt etwas verwässert dadurch, dass der Rückgang bei den Placebo-Leuten bei 26% lag. Mhm. Also ohne Wirkstoff bei 26, mit Wirkstoff bei 41. Der Unterschied ist gravierend. Aber der Erfolg der Zuwendung, der Erfolg der psychiatrischen Verhaltenstherapie, der Erfolg des Motiviertseins, der Erfolg des Glaubens, das wird mir jetzt helfen, hat auch schon dazu geführt, dass 26% weniger Trinktage entstanden sind. Beides finde ich beeindruckend. Also beides.
Ich finde das insofern erstaunlich, dass man eben in anderen Untersuchungen bei den Leuten festgestellt hat, dass denen ganz viel leichter fällt. Und es ist tatsächlich so, dass Leute berichten, und das kenne ich ja auch, es berichten Leute, dass sie sagen, ich möchte eigentlich weniger essen und gesünder essen, aber ich kann einfach nicht. Und dann gelten sie eben als die Willensschwachen und so weiter und so fort. Und man hat starke Indizien dafür, dass das fast genetisch bedingt ist, ob ich eben sagen kann, ach, ich esse ein halbes Stück Schokolade oder ob ich sage, ich esse eben zwei Tafeln Schokolade, weil ich einfach nicht an mich halten kann. Aber es ist nicht so, dass die Leute eben ihre Lust auf Essen reduzieren, sondern eben tatsächlich auf alles. Leute, die exzessiv irgendwas betrieben haben und wenn es irgendwie Fernsehen ist, viel zu lang oder an den Nägeln kauen oder jede andere Art von Sucht scheint nicht weg zu sein, aber man scheint das Gefühl zu haben, jetzt mehr Kontrolle darüber zu haben. Also vorher konnte man sich nicht entscheiden. Es gab sozusagen so eine Art eingebauten Schweinehund, der einen ferngesteuert hat. Und jetzt hat man die Option, es eben auch zu lassen. Wie all die Leute, die vielleicht mit dem richtigen Gen für Willensstärke geboren wurden. Und das, was du sagst, haut ja genau in die Kerbe.
Genau. In einem Bereich, der richtig wichtig ist. Alkohol ist ein irgendwie sozial akzeptiertes, aber riesiges gesundheitliches Problem.
Gilt aber natürlich genauso für Zigaretten, ne?
Ja, ja, gilt aber eben auch für Alkohol. Und die Wirkung hier haben die ja in dieser Studie recht sauber gemessen. Sie haben also die Anzahl der Sauftage, wenn ich das so platt sagen darf, deutlich reduziert gekriegt, die Probanden. Sie haben den Gesamtalkohol deutlich reduziert gekriegt. Das heißt, sie haben nicht nur an weniger Tagen getrunken, sondern die haben in der Summe auch deutlich weniger getrunken. Es gab übrigens noch eine uncharmante Motivationshilfe. Mhm. Die Probanden wurden also getestet, beziehungsweise man hat diese Zahlen erhoben durch ihre persönlichen Angaben. Das ist natürlich gerade im Bereich Alkohol ein sehr unsicherer Wert. Und interessant war aber die Tatsache, dass sie auch Blutwerte gemessen haben, also Laborwerte, also Blut abgenommen und im Labor kannst du dann sehen, ob die Leute jetzt wirklich weniger trinken oder nicht weniger trinken. Du kannst also Alkohol selber messen, natürlich. Du kannst aber auch Leberwerte messen, wie die Gamma-GT. Das ist so ein Wert, der zeigt, dass du langfristig gesehen das reduziert hast. Also das ist nicht nach 2 Tagen geringer, aber nach irgendwie 10 Wochen deutlich oder ich glaube auch nach 5. Wie auch immer, ein Bekannter von mir, der hatte ein Alkoholproblem, das war ihm bewusst, der hat Hilfe gesucht, der hat Hilfe gefunden, der hat dann wirklich sich den Alkohol entzogen und der hat mir dann regelmäßig eine Zeit lang seine Gamma-GT-Werte geschickt, um mir stolz zu zeigen, dass er es wirklich geschafft hat. Und das hat er auch. Mhm. Und das war schon wirklich beeindruckend. Das war natürlich hier auch eine Motivationshilfe für die Leute, die eben in der Placebo-Gruppe möglicherweise waren, ohne es zu wissen, die dann eben auch wirklich versucht haben, den Alkohol zu reduzieren, was sie auch wollten. Aber es hilft dann, wenn jemand drauf guckt und sagt, nee, das, was sie da sagen, das stimmt ja gar nicht. Willst du dir nicht zumuten? Insofern bist du dann schon sehr motiviert. Und das hat funktioniert, das hat sehr gut funktioniert, das hat so gut funktioniert. Die WHO hat sogenannte Risikostufen bei Alkoholismus. Mhm. Und um 2 Risikostufen runterzusinken, also besser zu sein, als vorher, musst du 4,3 Patienten behandeln. Wir sprachen ja in einer vorherigen Folge über die Number Needed to Treat. Das heißt, ich muss so und so viele Patienten behandeln, damit einer von der Behandlung profitiert. Und das sind häufig recht hohe Zahlen, also die Number Needed to Treat bei hohen Cholesterinwerten, bevor du einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt verhinderst, die ist sehr hoch. Also du musst viele Patienten behandeln, damit einer profitiert. Die anderen profitieren nicht. Aber du weißt natürlich nicht, welcher. Und hier ist es so, du musst 4,3 Leute in dieser Studie behandeln, damit einer davon profitiert und wirklich zwei Risikostufen runterspringt. Und das ist dann schon eine enorme Wirkung.
Was ich interessant finde, ist ein Journalistenkollege, Ezra Klein, Podcaster für die New York Times, der hat auch über das Phänomen gesprochen und hat selber auch gesagt, würde sagen, er ist sehr schlank heute, aber er hat sein Leben lang mit Übergewicht gekämpft. Also entweder er kämpft gegen seinen Drang zu essen und diszipliniert sich hart und es tut ihm weh, oder er ist super übergewichtig. Und er hat natürlich auch dann Ozempic ausprobiert und der hat wieder aufgehört. Also erstens hat er davon berichtet, genau das, was ich eben schon erzählt habe, dass er dieses Gefühl hatte, er kann es jetzt tun oder er kann es lassen. Also früher war das so, wenn die Kekse auf dem Tisch standen, wurden sie gegessen. So egal, was sein Intellekt gesagt hat, aber sie wurden gegessen und jetzt konnte er es einfach lassen oder nur einen Keks essen. Das fand er irre. Aber er hatte nicht mehr den Genuss. Er hatte das Gefühl, es fehlt etwas. Er hatte das Gefühl, es hat sich wie so eine Wand sozusagen zwischen ihn und den Genuss geschoben. Er war von einem Genießer sozusagen zu einem kontrollierten, ich sag's jetzt mit meinem Wort, weniger sinnlichen Menschen geworden. Und er hat sich entschieden, die Droge wieder abzusetzen. Ich will nicht sagen, dass das für Leute, die starkes Übergewicht haben oder Leute, die starke Trinker sind und so, dass das nicht trotzdem gesundheitlich vielleicht die richtige Entscheidung wäre. Aber solche Erlebnisse, und das ist ein sehr prominentes Beispiel von jemandem, der das erlebt hat, berichten ja auch andere, sind natürlich ein Grund, warum man zum Beispiel nicht sagen kann, ist ja super, dann geben wir doch einfach so einen GLP-1-Hämmer, sagen wir mal, ins Trinkwasser und schon sind wir alle kontrollierte, genau, wenig trinkende, maßvolle Menschen.
Moment, aber ist das eine häufig gemachte Beobachtung?
Ich habe keine Zahlen jetzt wie häufig, aber ja.
Naja, es greift im Gehirn ein. Oder beziehungsweise es greift vermutlich im Gehirn ein, muss man sagen. Also diese Rezeptoren sind da.
Ich würde sagen, wenn es nicht ins Gehirn eingriffe, dann gibt es eigentlich keine Erklärung, warum es auf so viele verschiedene Verhaltensweisen auch wirkt.
Das stimmt. Ja. Ich wollte nur ganz kurz sagen, wenn ich immer von Semaglutid rede und du redest von Ozempic, wir meinen dasselbe. Das eine ist der Name des Medikaments, Ozempic. Das andere ist der Name des Wirkstoffs, Semaglutid.
Ozempic ist der bekannteste Markenname, so wie Aspirin. Und ASS ist dann der Wirkstoff. Und das wäre in diesem Fall Semaglutid.
Genau. Und es wäre ja nicht überraschend, dass sich da etwas verändert in der Wahrnehmung. Ich würde das für irrelevant halten, wenn wir über Alkoholismus reden, weil das einfach eine Sache ist, die dich umbringt, wenn du nicht ganz viel Glück hast. Ich würde es bei ganz massiver Adipositas auch nicht für ein starkes Gegenargument halten, obwohl das ja Quatsch ist, weil das ja alle Leute selber entscheiden müssen. Aber ich habe bisher keine Berichte darüber gelesen, wie die Leute das wahrnehmen. Wenn du sagst, dass es eben nicht nur eine Erleichterung ist, weil ich mich jetzt kontrollieren kann, sondern eben auch eine Einschränkung meiner sinnlichen Wahrnehmung. Naja gut, das ist dann schon ein Preis, den man dafür zahlt. Der zweite Preis ist, dass du es eben nicht morgen wieder absetzen kannst und es bleibt alles da, wo du morgen aufgehört hattest, vor dem Absetzen, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass du es weiter brauchst, ist natürlich relativ groß.
Ja.
Bei der Studie muss ich jetzt noch ganz kurz etwas Wasser in den Wein gießen. Das besteht einfach darin, dass es ausdrücklich zu früh ist, jetzt zu sagen, super, ich habe ein Alkoholproblem oder meine Frau sagt, ich habe ein Alkoholproblem und ich spritze mir das jetzt. Dazu ist die Studie zu klein. Klingt nicht so, aber 108 Trinker ist trotzdem keine sehr große Zahl für eine Studie dieser Unsicherheit, weil man ja nicht genau weiß, wo es wie, wann wirkt und so. Und die Erfahrung mit dem Medikament ja überhaupt erst machen muss, unabhängig von der Indikation, also gegen Alkohol oder gegen Adipositas oder was auch immer. Die Studie ist also zu klein, um jetzt anzufangen, gegen Alkohol oder Alkoholismus diesen Wirkstoff zu spritzen. Sie ist zu kurz, um dieses zu tun. Also 26 Wochen ist schon stattlich. Aber wir wissen natürlich auch überhaupt nicht, was es heißt dann, ob die nach einem Jahr noch trocken sind, ganz pointiert formuliert. Und dann gibt es noch ein kleines Problem. Die Studie war nicht multizentrisch, sondern unozentrisch, wie auch immer. Jedenfalls nur an einem Ort, nämlich in Kopenhagen, in einer bestimmten Klinik. Sie war nur in Kopenhagen. Da ist natürlich die Gefahr, dass nur bestimmte Schichten angesprochen sind, bestimmte Leute angesprochen sind, dass das Ganze in Neapel oder auf dem Land im Münsterland ganz anders aussehen könnte, theoretisch. Mhm. All dieses wird zu untersuchen sein. Aber im ersten Schritt ist die Aussage der Studie vielleicht noch nicht mal überraschend, aber trotzdem sehr mutmachend. Und sie zeigt uns eben, dass also Essen und Trinken und Alkohol, dass also Appetit und Belohnungssysteme und Sucht, dass das alles keine getrennten Welten sind im Kopf, sondern dass die alle auf engste Weise miteinander zusammenhängen und dass insofern jetzt dieser Stoff, dieses Ozempic-Semaglutid, also wirklich in verschiedenste Untergruppen dieses Komplexes eingreift. Und das stimmt mich als Neurologen, der eben mit Alkoholismus durchaus zu tun hat, stimmt mich sehr, 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 sehr optimistisch.
Also dann sind wir optimistisch und ich bin gespannt, ob Menschen, die ihrer Fleischeslust unterworfen sind, in jeglicher Hinsicht essen, trinken, tanzen, was weiß ich, prokrastinieren, ob wir als genetisch minderbemittelte Freaks gelten, weil in der nächsten Generation es vielleicht vollkommen nebenwirkungsfreie Medikamente gibt, die aber ganz selbstverständlich jeder nimmt, weil man von den Leuten erwartet, dass sie maßvoll leben können.
Ja, diese Diskussion wurde ja schon viel früher geführt. Es gab ja ein Medikament namens Prozac oder Fluctin, so ein Antidepressivum Light. Mhm. Und ich habe mal ein Buch gelesen, Listening to Prozac. Das war in Amerika, also der Hammer, dieses Medikament. Das wurde genauso genommen, wie du es jetzt beschreibst. Nicht von Leuten, die depressiv waren, sondern von Leuten, die irgendwie gesagt haben, boah, ich bin immer auf Partys so gehemmt und ach, ich würde gern besser auf andere zugehen können. Ach, ich würde gern besser ankommen bei anderen. Und dort wurde auch beschrieben, wie das Leute zum Teil ihren Hunden gegeben haben, weil die Hunde bei Besuchen von anderen Leuten fremdelnd reagiert haben. Und dann kam da Fluctin ins Futter, damit die Hunde freudig erregt nicht an den Gästen hochsprangen, aber dann vielleicht doch schwanzwedelnd auf sie zugelaufen sind. Natürlich, wollen wir optimiert sein? Wollen wir unsere skurrilen Eigenschaften, die wir selber schätzen, unsere Partner nicht, aber wir selber, wollen wir die aufgeben, damit wir geradliniger werden, damit wir sozial weniger anstrengend für die anderen sind, oder wollen wir es nicht? Als Mediziner stellt sich die Frage für mich nicht, wenn es um Alkohol geht oder um Adipositas oder um wirkliche Probleme. Aber du hast natürlich recht. Will ich ganz kontrolliert sein? Könnte ich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Jedenfalls nicht so schwarz-weiß.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.